Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Herzlich willkommen zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Peter Klingelmüller, Leitung, Kommunikation und Pressesprecher des SK Rapid. Und das ist, glaube ich, ein leibender Job. Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio, lieber Peter.
Vielen Dank. Servus auch von mir. Danke für die Einladung. Immer ist nicht leibend, aber meistens schon.
Immer ist ja auch schon. Aber ich habe schon im Vorgespräch bemerkt, dass es dir taugt. Das ist ein bisschen auch deine kleine Werdegang-Geschichte, deine große. Oberösterreicher bist du und hast auch gekickt. Wie kommt man da zu Rapid dann on the journey?
So ist es. Gebürtig in Wels aufgewachsen und in die Schule gegangen, auch in Wels und in Gunskirchen, einer kleinen Marktgemeinde daneben.
Das klingt wie Arsenal, ne? Die Gunners
von Gunskirchen. Genau. Dort auch im Nachwuchs gespielt, auch einmal Meister geworden.
In welcher Funktion am Fußballplatz, welche Position sagt man
eigentlich? Ja, ich sage immer scherzhaft, ich habe als Bub begonnen als Stürmer und habe dann kurz bevor ich dann nach Wien zum Studieren gegangen bin, also sprich nach Matura, schon die Position erreicht, die manche andere erst mit 40 haben, so den klassischen Libero aus Fußball gespielt, wo man immer so viel laufen muss und viel mit Erfahrung machen kann, aber Spaß. Es hat immer so Spaß gemacht.
Libero wie im Ottakringer Bad, wenn man herumsteht und die Leute ja dirigiert mit den Schlapfen, gell? Herrlich.
Genau, ja. Aber immer fußballbegeistert gewesen und dann zum Studium nach Wien gekommen und über einen meiner heute noch besten Freunde dann sofort einmal ins Hanapi-Stadion, einer der ersten Ausflüge in Wien und dort dann endgültig mit dem grün-weißen Virus infiziert worden, der war vorher schon sehr, sehr großer Sympathisant, aber so zum Fan geworden dann erst in der Zeit, wie ich nach Wien gekommen bin, vor mittlerweile über 30 Jahren.
Gibt es in der Zeit vor Wien ein Initialerlebnis, was dich mit dem SK Rapid verbunden hat, dass du die Chance hattest, Fan zu werden?
Naja, ich war immer, wie gesagt, ein ganz junger Bub, so mit rund 10 Jahren, da hat Union Wales, gibt's gar nicht mehr, ist jetzt mittlerweile irgendwo in einem Fusionsverein aufgegangen. Ich glaube, sie haben offiziell geheißen Union Rijeka Wales und die waren 1,5 Jahre in der obersten Spielklasse und das hat sich der kleine Peter natürlich immer jede Partie angeschaut.
Der ja recht groß ist, der kleine Peter.
Ne? Ah ja, jetzt schon, ja, damals jetzt schon, nicht. Ja, genau. Und da war einfach, da waren die Spiele gegen Rapid, die am meisten in Erinnerung geblieben sind, da Autogramme geholt damals vom Goleador. Da hat es ja noch die Reservespiele gegeben, die haben die Stars angeschaut und das war die erste echte Clubfußballerinnerung, die ich heute noch im Kopf habe.
Und dann im Jahr 2000 ist es losgegangen mit eurer Zusammenarbeit, Peter Klingelmüller und Rapid. Was war da der erste Case? Was waren deine ersten Aufgaben, Peter?
Jetzt muss ich ganz kurz noch ein, zwei Jahre zurückgehen. Ich habe während des Studiums viele, viele Nebenjobs gemacht. Einer war für eine Direct-Marketing-Firma, hat man, glaube ich, damals neudeutsch gesagt. Und die hat noch den SK Rapid als Kunden. Und da bin ich dann in Berührung gekommen und habe halt viele Sachen, die mir aufgefallen sind, die vielleicht nicht so ideal gelaufen sind, so wöchentlich mitgeteilt. Ende der 90er Jahre, zu Beginn noch per Telefax, dann per Mail und dann hat sich irgendwann einmal der Andi Marek und der Werner Kuhn gedacht, was ist das für ein Typ, der uns da ständig irgendwelche Vorschläge schickt und haben mich eingeladen einmal zu einem Spiel und sind ins Rennen gekommen und haben gesagt, möchtest du das nicht direkt bei uns machen? Alles, ich war wirklich Mädchen für alles zu Beginn. Und das ist gegangen von aushelfen, Karten zu verkaufen bis hin zu Texten für die Stadionzeitung zu schreiben und auf das habe ich mir dann immer mehr versucht zu fokussieren neben dem Studium. Ich habe Publizistik, Kommunikationswissenschaften unter anderem studiert, da hat es gut gepasst. Und es ist immer mehr geworden und gefühlt war ich dann schon der Verantwortliche für all diese Belangen und dann habe ich gesagt, jetzt kommt mein Alter, da sollte man das dann auch einmal vielleicht seriös machen und habe dann mit dem Werner Kuhn ein Gespräch gesucht und ihm eine Position vorgeschlagen, die es damals im österreichischen Clubfußball noch nicht gab, eben den Pressesprecher.
Und da war Rapid wirklich Pionier mit dir.
Ja, ich hab ehrlich gesagt lange geglaubt, dass die Violetten ein bisschen früher waren mit dem Kollegen Christoph Pflug, der vor kurzem leider aufgehört hat. Aber er hat mir dann aufgeklärt, dass tatsächlich ich ein paar Monate früher im Amt war, also in dem Fall der erste meiner Art in Österreich.
Und auch heute ich habe jetzt nebenbei nachgedacht, wir sind in der obersten Liga mit den 12 Mannschaften nicht durchgehend mit Pressesprechern versehen, oder?
Ja, prinzipiell sollte es schon so sein, weil es ein Lizenzkriterium ist. Es gibt natürlich auch durchaus Fluktuation. Es ist schon ein sehr herausfordernder und vor allem zeitintensiver und damit familienfeindlicher Job. Aber natürlich ist ein großer Unterschied, ob du bei einem großen Club, wie unsere SV Österreichische Verhältnisse, oder vielleicht bei einem etwas kleineren, da kann man durchaus dann das eine oder andere noch mitmachen. Bei uns sind wir mittlerweile wirklich ein kleines, aber feines, junges Team, das sich um die Belange der Kommunikation kümmern kann.
In meine andere Schnittmenge kann ich dich nicht reinziehen, weil die Rapid-Aktie, die war lange vor deiner Zeit, das wäre ein Kommunikationscase gewesen, der nicht so leibend gewesen wäre, sage ich jetzt mal auf Wienerisch, weil das war es damals nicht. Aber Rapid, absolut toller Club. 2002 bis 2006, du warst ja zweimal dort und bist beim zweiten Mal bis heute geblieben. Was waren da die Highlights dann letztendlich in dieser Phase, die ja durchaus, glaube ich, sportlich sehr erfolgreich war?
Also zum einen die Aktie hat angeblich heute noch Liebhaberwerte von 50 bis 100 Euro.
Mehr als jemals an der Börse,
ja, also mehr als Nennwert. Ja. Also doch Erfolgsgeschichte. Spaß beiseite.
Ja. Ja, Wahnsinn.
Highlights, also das erste ganz große Highlight in der ersten Zeit zwischen 2000 und 2006 war sowieso einmal, dass man den Job bekommen hat, dass man das versuchen darf, dass mich da die Spieler, da war damals also die Kapitäne waren der Michi Hatz und der Peter Schöttl, auch richtig unterstützt haben, dass man dann kleine Weltstar kennengelernt hat wie dem Lothar Matthäus, der einer meiner ersten Trainer war. Und dann natürlich die sportlichen Erlebnisse. Derby-Siege, unvergessen für mich bis heute, das Auswärtswunder von Kasan mit 3:0 in Tatarstan, nach einem 0:2 zu Hause und dann natürlich das absolute Highlight, der Meistertitel 2005 und die Qualifikation zur Champions League im gleichen Jahr.
Für die Hörerinnen und Hörer kannst du zwei, drei, du hast Schöttl genannt, du hast Hatz genannt, Namen noch einwerfen, die damals den Meistertitel geschafft haben.
Na, den Meistertitel Hatz, Schöttl war ja schon vor meiner Zeit, da war ich als Fan mit dabei am 1. Juni 96, die 2-5er Mannschaft, da war schon Kapitän Steffen Hofmann, unser jetziger Rekordspieler und Geschäftsführer. In der Mannschaft war zum Beispiel drei überragende Goalies, Helge Bayer, Ladi Meyer und ein halbes Jahr auch der Jürgen Macho.
Ja, genau.
In Wahnsinn. Der Mannschaft war Peter Linker, in der Mannschaft war Axel Lavaret, in der Mannschaft war Andi Ivanschitz, in der Mannschaft großartig, war Stefan Kulowitz. Also das sind lauter fast alle zu Legenden geworden.
Der Michi Hatz, der hat mir mal geholfen, einen Drachenboot-Cup zu gewinnen. Den haben wir eingeladen, weil er sich irgendwie auch für die Wirtschaftsthemen interessiert hat und hat uns geholfen. Und er war mit schuld im positivsten Sinne, dass wir das gewonnen haben. Ja, 2006 war dann ein Change bei dir.
Entschuldige, dass ich nur unbedingt dazu machen, dazu sagen muss, weil ganz wichtig immer bei einer erfolgreichen Mannschaft ist der Trainer und das war dann 2005 der Josef Hickersberger.
Ja, der ist er dann eigentlich bei dir geblieben oder du bei ihm irgendwie? Ne? Weil der Wechsel geht ja zum ÖFB und zwei Jahre hin zur Heim-Euro 2008. Ja, war das schon ein Beweggrund, zum ÖFB zu gehen? Weil die Euro war ja schon vergeben 2006. Ne?
So ist es. Es war ein Jahr davor schon mal fast zu weit, zum ÖFB zu wechseln. Gott sei Dank hat es dann nicht ganz geklappt, weil sonst hätte ich den Meistertitel und die Champions League nicht miterleben dürfen. Und das Jahr drauf war dann für mich klar, dass ich es machen werde. Doch, der Tritzmer wird die keiner fragen, ob du bei einer Heim-Euro so eine Position haben darfst. Und da war natürlich eine sehr, sehr angenehme Begleiterscheinung, dass der Teamchef eine Persönlichkeit war, die ich einfach schon sehr gut gekannt habe, damals wie heute extrem schätze. Und das war sicher ein großer Vorteil auch beim Einstieg dann in den damals neuen Job.
Sportlich hätte es ein bisschen besser laufen können, aber sonst rundherum, glaube ich, war es ein Riesen-Event, ein Riesen-Sommermärchen, kann man nicht sagen, weil es immer einen sportlichen Erfolg reinzieht, aber ich kann mich erinnern, Wien war damals extrem toll besucht und das Wetter hat mitgespielt, die Locations waren leibend, die Bank Austria hat irgendeinen Turm aufgebaut am Heldenplatz, nein, nicht beim Landmann war das, ja genau. Wahnsinn,
ja. Ja, da muss ich sagen, das ist ein bisschen ein Wermutstropfen. Das habe ich erst ganz am Ende miterlebt. Ich war eigentlich gefühlt monatelang, aber wochenlang mit der Mannschaft unterwegs, von der Vorbereitung schon beginnend, über Linderbrunn, Sardinien bis ins Burgenland. Und wir waren dann tatsächlich bis zum Ausscheiden nur zu den Spielen in Wien. Und da hast du gerade den Weg zum Stadion mitbekommen. Das war's. Und dann waren wir wieder im Teamquartier. Wir haben dann Spieler sind schon abgereist. Ich habe mit vielen Kollegen, wir haben dann noch das Medienzentrum quasi deaktiviert, abgebaut. Ich bin dann eigentlich erst zwei oder drei Tage nach dem Ausscheiden unserer Mannschaft nach Wien gekommen und dann erst das Flair ein bisschen genießen können.
Und die Funktion beim ÖFB war auch Pressesprecher, oder?
Beim ÖFB hat es geheißen Pressechef.
Pressechef,
Und habe da aber bin da ohnehin, glaube ich, ein untypischer Österreicher, wie der Titel genau heißt, ist mir eigentlich immer ziemlich egal gewesen.
Povidl, ja, genau. Povidl, ja, genau. Das waren damals schon internationale Pressekonferenzen, auch als Veranstalter über den klassischen ÖFB-Job hinaus, oder? Du warst ja irgendwie auch der Hausherr.
Und ja, also die damaligen Pressekonferenzen, da begann es, das gab es vorher tatsächlich meines Wissens nicht. Also wir haben ja dann täglich Live-Pressekonferenzen, die wurden live übertragen, nicht nur unter Anführungszeichen gestreamt. 2008 war natürlich das Internet schon stark, aber noch nicht so wie heute. Aber damals gab es tatsächlich, ich glaube ab Ende Mai war jede ÖFB-Pressekonferenz auch live in zumindest ORF Sport Plus, also eher dann sogar in ORF 1 zu sehen, natürlich mit einem riesen internationalen Medieninteresse. Das war schon für einen eher kleinen Medienmarkt wie Österreich sehr, sehr außergewöhnlich.
Ihr habt es damals super gemacht. Ich kann mich erinnern, ich war damals in irgendeinem Zusammenhang Botschafter der Leidenschaft, hat das geheißen, und der Gusenbauer, damals Kanzler, hat das dann unterschrieben, ist irgendwie live und hängt irgendwo herum in einem Büro. Ja, abschließend Heimeuro, ihr habt es ja mit der Schweiz gemeinsam gemacht. War das easy? War doch eine ganz andere Erfahrung, weil der Club Rapid war ein Club, dann auf einmal die ganze Europa und dann noch ein anderes Land auch dabei. Ne?
Das lässt sich wirklich gar nicht vergleichen mit der ersten Zeit bei Rapid, die Tätigkeit, wie dann die ersten Jahre beim ÖFB. Es war nicht nur die große Heimeuropameisterschaft, für mich hat es schon eine Generalprobe gegeben in der oberösterreichischen Heimat das Jahr davor, das war die U19-EM, die jetzt zwar nicht so medienwirksam vielleicht war oder auch nicht so extrem viel Zuschauer angezogen hat, aber das war von dem, was man noch da lernen konnte, schon von der Organisation sensationell und von der Zusammenarbeit vor allem mit den Kolleginnen und Kollegen von der UEFA, die dann natürlich in etwas noch viel, viel größerer Anzahl dann auch bei der UEFA Euro 2008 sehr relevant und präsent waren.
Gut, Peter, dann springe ich da mal ins Jahr 2012 und die Rückkehr zu Rapid. Was waren damals die Beweggründe, dann wieder zurückzugehen?
Ja, das hat auch dann schon so Mitte 2011 begonnen. Hat mich, muss ich echt sagen, sehr geehrt, geschmeichelt, wie man das ausdrücken darf, dass mir irrsinnig viele Proponenten von Rapid kontaktiert haben, vom Gott hab ihm selig, Präsident Edlinger, abwärts, sagt man nicht, aber tatsächlich von Funktionären über Management, über Trainer, über Spieler. Und irgendwann wurde ich erweicht sozusagen und habe gedacht, ja, dann komme ich wieder heim. Habe das doch ein bisschen schweren Herzens gemacht, weil ich mich beim ÖFB auch immer sehr, sehr wohl gefühlt habe. Und habe dann mit einer Vorlaufzeit von fast einem halben Jahr, habe dann tatsächlich auch bis zum letzten Tag gearbeitet, weil noch kein Nachfolger da war, habe das eben dann intern beim ÖFB dann auch so kommuniziert. Mein damaliger Chef, der Generalsekretär, der legendäre Gigi Ludwig, wollte es mir kurz ausreden, der ist aber auch eher grün-weiß gebohlt, hat gewusst, es hat keinen Sinn und hat mich dann auch sehr unterstützt und wir haben das dann nach knapp 6 Jahren in aller Freundschaft beendet und ich bin dann am 1. Februar 2012 wieder in Diensten von grün-weiß gekommen.
Und was hat sich da in der Zwischenzeit verändert? Das Stadion ist nachher gekommen, aber hast du da Strukturen oder, ich möchte jetzt nicht in die Tiefe gehen, auch keine interne oder was ausrollen, aber war es der gleiche Verein oder doch anders?
Damals war noch nicht so eine massive Veränderung, die ist dann tatsächlich ein bisschen später gekommen mit dem großen Projekt Neubau des Allianzstadions. Rapid war natürlich schon ein bisschen größer in dem Zusammenhang, dass einfach schon professionalisierter im Management, im Rundherum gearbeitet wurde. Also beim ersten Mal, wie ich dort begonnen habe, war es wirklich eine ganz, ganz kleine, aber extrem engagierte Mitarbeiterschaft. 2012 war sie genauso engagiert, aber doch schon um einiges größer, aber das hat sich dann natürlich rund um den Stadionbau ist das dann natürlich noch viel, viel mehr geworden, aber auch einfach erklärt, weil man dann viel, viel mehr das Stadion zu bewirtschaften hat, dann auch ein Trainingszentrum zu bewirtschaften hat, viele Dinge zu vermarkten und zu verkaufen, die man vorher nicht hatte, also normaler Lauf der Dinge.
Wie geht's dir da als Sportfan, denn unterstelle ich, wenn das Ding in diesen Stadionbauphasen eigentlich fast nur Pressesprecher eines klassischen Wirtschaftsunternehmens aus irgendeinem Zweig ist und immer weniger Sport hat, weil das sind ja dann doch andere Dinge im Mittelpunkt als die, die man eigentlich glaubt hat, dass man kriegt, oder?
Berechtigte und gute Frage. Ich glaube aber gerade in den 2 Jahren des Baus, der Bauphase, war es eine sehr gesunde Mischung. Das hat auch dazu beigetragen, dass die Mannschaft damals richtig unter dem Zoki Barisic richtig gut performt hat, zweimal Vizemeister geworden ist, im zweiten Jahr des Baus die Europa League Gruppenphase gewonnen hat. Wie es dann weitergegangen ist, brauchen wir nicht reden. Valencia kennen wir nicht. Aber da hat es ganz, das hat sich das sehr gut die Waage gehalten. Das war eine tolle Aufbruchstimmung durch dieses Stadionprojekt und auch eine großteils sehr positive Stimmung durch die sportliche Performance der Profimannschaft. Und die ist halt immer, und das wird auch hoffentlich immer so bleiben, das Allerwichtigste rund um den Fußballclub.
Ja, ihr habt auch eine wunderbare Heimstätte geschaffen. Du hast das selber gesagt, oder ich sag's jetzt, die großen Erfolge fehlen noch in der jüngeren Vergangenheit. Barisic erwähnt, schaut wieder recht gut aus, was ich da am Platz sehe, ganz subjektiv. Fan ist man natürlich immer dabei und es wird auch von dir erwartet. Ja, aber was sind die typischen Fragen an einen Rapid-Pressesprecher, die so im Wochenverlauf reinkommen? Darf ich Karten haben?
Nein, das wirklich kaum bis gar nicht. Ich habe das allerdings schon als junger und unerfahrener so gehalten, dass ich gesagt habe, ja, ich kaufe mir ja auch meine Zeitung. Ja. Die Tickets sind auch eine wichtige Lebensgrundlage jedes Fußballvereins. Also in Österreich sogar viel, viel mehr entscheidender die Ticketeinnahmen als in den großen Ligen prozentuell. Und ich muss sagen, da gibt es auch keine unverschämten oder gab es nie unverschämte Kollegen, das, wo ich immer gerne helfe, wenn das möglich ist, wenn sogar mal zum Beispiel ein exklusiver Vorverkauf Mitglieder abgelaufen ist und es sind Matches, die voraussichtlich ausverkauft sind, dann hilft man natürlich gerne, dass wir zum Karten erwerben. Mhm. kommt, aber sonst ist das tatsächlich eine Frage, die ich kaum
ist auch eine bis
gar, nicht, Frage
natürlich,
gar ne? nicht höre und ich glaube, es ist, ja. ist auch nicht, also wie gesagt, was nichts kostet, ist nichts wert und das geht schon dazu, aber ja, prinzipiell
auch eine Marke zu verteidigen natürlich.
Prinzipiell, prinzipiell ist natürlich, also bei den klassischen Medienkontakten natürlich, dass ich ja die Kolleginnen und Kollegen auf dem Laufenden halten, was passiert gerade im Club, was passiert in der Mannschaft, Interviewtermine, Drehtermine etc. zum Vereinbaren sind, das ist ja das typisch Routinemäßige, was halt sich tatsächlich im Gegensatz zu vielen anderen nicht geändert hat.
Und Rapid ist ja immer auch sehr interessant, was die Gremien betrifft, wer ist jetzt in welcher Funktion und welche Gruppe ist da vorn. Ist auch ein großer Einfluss, das läuft auch alles über dich dann, die Kommunikation, oder von den Medien?
Also das wäre ein Trugschluss zu glauben, dass beim Club wie Rapid jegliche Kommunikation, die es gibt, über eine Person laufen kann. Ja. Das gibt es, glaube ich, bei keinem Club der Welt, aber sagt das Offizielle, das sehr wohl über mich bzw. mein Team, ich bin ja kein One-Man-Show, genau, das ging auch nicht.
Du bist dann die Last Mile, das verteilt, ne? Auch. Bitte? Du bist dann halt letztendlich die Last Mile und das Gesicht der Presse von Rapid, ne?
Ja, kann man durchaus so sagen. Aber Rapid und Interesse und Stellenwert, das hat sich der ganze Club über Jahrzehnte, ich sage immer, arbeitet. Wir sind wahrscheinlich, ich hoffe, es ist nicht arrogant, aber ich habe einfach das Empfinden, so der einzige Fußballclub in Österreich mit einer wirklich enormen gesellschaftlichen Relevanz, die weit über dieses tägliche Sportgestehen hinausgeht. Das soll wirklich niemand anderen schmälern, aber das merkt man ja wahrscheinlich, wenn man aufmerksam Medien, egal ob gedruckte, analoge, digitale, konsumiert, ist das relativ klar zu sehen.
Ihr habt ja, das mit dem Stadion ist, glaube ich, jedem klar, das kennt man, das ist Landmark natürlich in Wien-West. Ihr habt ein Trainingszentrum gebaut im Prater, in der Gegend der legendären Hakoa-Anlage und so weiter. Dort sehe ich dich zwei, dreimal, rede ich aber nicht an, weil ich beim Laufen nicht dann in ein Gespräch kommen will. Da bin ich immer selbst unhöflich und schaue weg. Aber wie taugt es euch dort? Wie lange seid ihr dort und was passiert dort? Also, Trainingszentrum ist in Name ist Programm.
Genau, Name ist Programm. Dort wird gearbeitet, trainiert und glaube ich, können wir auch sehr stolz sein und können auch alle sehr stolz sein, die dazu beigetragen haben, dass das überhaupt zustande gekommen ist. Das war ja auch ein Projekt über, kann man sagen, viele, viele Jahre. Und wir haben da jetzt eine schöne Heimat gefunden, ich sag im Schatten des Ernst-Happel-Stadions, das ja auch mit Rapid eine große Verbindung hat aufgrund der Vergangenheit.
Und allein schon der Name, ne?
Und der Name sowieso.
Dein Vorgänger, der Stopper im Ottokringer Bad, ne? Klasse, genau. Vorbild.
Und haben da jetzt wirklich Top-Bedingungen. In diesem Körner Trainingszentrum ist er benannt nach den legendären Brüdern Freddy und Robert Körner und auch ein Naming Right Partner mit Warta haben wir auch dabei. Das darf man in einem halben Wirtschaftspodcast unterbringen.
Den Michi lass mal grüßen, genau.
Und dort ist jetzt wirklich, sag von den Knirpsen bis zu den Profis alles unter einem großen Dach. Wir haben da jetzt zwei sensationelle neue Plätze zusätzlich dazu bekommen, Fußballplätze mit Rasenheizung und Kühlung, mit einem sehr, sehr, auch wichtig in der jetzigen Zeit, mit einem sehr, sehr nachhaltigen Energiesystem. Mhm. Also das war zwar eine Investition, wie ich gelernt habe, um einiges teurer als klassische, aber dafür hast du dann wesentlich geringere Energiekosten pro Jahr und damit auch wesentlich weniger Verbrauch, logischerweise. Und dort, ich kann es jetzt einmal nur von den Profis ganz bestimmt sagen und vom Trainerteam, die fühlen sich dort wirklich alle pudelwohl, haben dort beste Voraussetzungen, haben dort eigenes Gasthaus, hört es jetzt schlecht an, Kantine auch. In Wirklichkeit haben sie dort die Gelegenheit, jeden Tag gemeinsam, nicht Gelegenheit, sondern eine Pflicht, gemeinsam zu frühstücken, gemeinsam zum Mittagessen. Da ist ein eigener Koch dort, der dann auch so die Speisen bereitet, dass sie wirklich Profisportler gerecht sind und super Kraftkammer, also super Reha-Möglichkeiten und wie gesagt, wichtigste, sehr, sehr gute Rasenplätze.
Und es ist in Wahrheit eine Gegend in der Gegend. Es ist mitten im Prater, aber trotzdem nicht viel Fließkundschaft vorbei irgendwie. Einige Fans wissen es und werden sicher lauern, oder?
Lauern braucht bei uns nicht. Also wir machen nach wie vor.
Auf dem Steffen oder so. Oder?
Ja, aber seit es jetzt wieder erlaubt ist, pandemiebedingt durfte man ja zeitlang überhaupt keine, war ja, wir wissen es auch bei den Spielen teilweise, keine Zuschauer erlaubt und bei den Trainings natürlich noch mindestens genauso streng, weil bei Spielen sind die Leute halt auf den Rängen bei, ich sag jetzt, Trainings und ähnlichen Geschichten, da gibt es ja dann sehr gerne auch die Selfies und die Umarmungen, was ja schön ist und okay ist. Jetzt versuchen wir sehr wohl wieder, je nach Spielplan natürlich, wenn es eine englische Woche ist, nicht, aber wenn wir jetzt Samstag oder Sonntag spielen, zumindest einmal eine öffentliche Trainingseinheit pro Woche zu machen.
Habt ihr diesen Eingang beim Stadion noch? Da war ja früher in der Zwischenzeit, währenddem das noch gebaut worden ist, im Stadion selber irgendwas, oder? Oder täuscht mich
in
das?
In Hütteldorf jetzt? Oder
nein, im Happelstadion.
Nein, das ist sozusagen jetzt, also der Platz nach wie vor, ja. Also die Trainingsplätze sind ja nach wie vor von uns gemietet, aber der Bereich
im Stadion,
ist sozusagen im Stadion drinnen, ist meines Wissens, ich hoffe, ihr habt da jetzt wirklich keinen Schmarrn, ist alles übersiedelt in das ehemalige Energiezentrum, glaube ich, hat das geheißen, von der Wienenergie, in dieses Funktionsgebäude, wo wir insgesamt weit mehr als 4000 Quadratmeter Fläche haben.
Da habe ich auch noch die Anekdote, als ihr dort noch im Stadion wart, hat zweimal der heutige Newcastle-Star Joey Linton, hat mich ein paar Kilometer beim Laufen begleitet, weil er gerade musste auch, also gesagt, ja, laufen wir gemeinsam. Und ich als Fanboy, hey, super, ist also schon leiwand, wie sich der entwickelt hat. Ne?
Großartig, hätten ihm manche nicht zugetraut, viele schon, er war ein sehr, sehr junger Stürmer, wie er zu uns gekommen ist, hat leider fast gar nicht Deutsch gesprochen, auch nicht Englisch, trotzdem ein Sunny Boy, Sonnenschein,
Brasilianer
halt, hat ein bisschen Geschichte geschrieben, hat beim Eröffnungsspiel gegen Chelsea das erste Tor gemacht. Und zwei Jahre bei uns super performt. Und
im neuen Stadion.
Eröffnungsspiel ist eine Art Stadions. Ja, und hat zwei Jahre eigentlich für sein junges Alter super performt, ist dann zurück zu seinem Verein Hoffenheim, den er verliehen hatte und hat dann, wie du sagst, wirklich eine Top-Karriere gemacht und mittlerweile in der Seleção, in der brasilianischen Nationalmannschaft gespielt.
Und mit beeindruckender Physis Woche für Woche bei Newcastle. Das bringt mich dazu, Transfermarkt, habe ich nachgeschaut, ca. 30 Millionen Euro hat er jetzt momentan. Man findet auch Peter Klingelmüller auf Transfermarkt, da lacht er. Da bist du über
aber ohne Marktwert, nehme ich an.
Ohne Marktwert, ja genau. Da gibt es ja den Scherz, ich habe ein bisschen einen Zugang zum First Vienna Football Club, dass man das sich irgendwann einmal einwechseln lässt in einen, und dann auf Transfermarkt ist. Wäre vielleicht schon machbar in einem Testspiel. Aber wie wichtig ist euch dieses Ding, dieser Transfermarkt.de oder DE? Das hat ja unglaubliche Reichweite. Ich sehe es jetzt bei den jungen Buben, mit denen ich rede, mein Sohn und Co. Da schaut man hin und ist man natürlich auch neidig untereinander oder wie rennt das überhaupt?
Also ich muss sagen,
musst du da melden?
Die recherchieren ihre Daten selbst. Okay. Also ich bin schon einer, ist jetzt kaum mehr notwendig. Das war eher vor vielen Jahren, wo ich schon einmal gesagt habe, hallo, da habt ihr einen Fehler meines Wissens oder da ist was vergessen worden oder kleine Korrektur, wurde dann auch immer sehr dankbar angenommen. Aber ich muss sagen, wer immer die Idee damals hatte, sie ist eigentlich europäische Weltklasse, wie der ehemalige Spieler von uns sagen. Genau. Und auch ich schaue sehr, sehr gerne auf Transfermarkt, also auch wenn man einen neuen Spieler bekommt oder Spieler in der Gerüchtebörse sind, sie haben das einfach top aufbereitet. Es ist nach wie vor kostenfrei, was ja auch im Netz nicht selbstverständlich mehr ist. Und ich kann den Erfolg und die Beliebtheit sehr persönlich sehr gut nachvollziehen.
Ihr habt ja einige herrliche Kabarettmenschen unter den ehemaligen Spielern. Diese europäische Weltklasse, ist das Krankl oder Herzog oder?
Das war Mario Sonnleitner.
Der Sonny.
Nach dem Aufstieg in Birmingham bei Aston Villa Football Club.
Ja. Und Krankl, Herzog, sind
Legenden.
Legenden, ein und ausgeher beim Verein, manchmal ja auch Kritiker, zumindest der Erstgenannte.
Ja, aber ich glaube, der Hans Krankl, als Jahrhundertrapidler, ist sowieso bei allen Grün-Weißen unbestritten. Ja. Ich durfte dabei sein, letzten Februar hat der Club ein echt tolles Fest zum 70er organisiert bei uns im Stadion in Hütteldorf. Ich habe den Eindruck gehabt, dass den Hans Krankl auch wirklich vom Herzen gefreut hat und er wirklich gerührt war. Daher hoffe ich, dass da mögliche Irritationen, das aus irgendwelcher Vergangenheit gegeben haben könnte, weg sind. Und der Andi Herzog ist sowieso ein, ich glaube, den liebt jeder. Ne? Der Andi ist großartiger Mensch, mit dem man immer Spaß hat, der immer freundlich ist und hoffentlich jetzt in seinem neuen Job in Südkorea auch viel Erfolg feiern kann.
Das hoffe ich auch. Ich bin ja, erstens mal soll ich dir von meinem Nachbarn, vom Hans Huber, liebe Grüße ausrichten. In der Vorfolge haben wir, wie er verbunden ist mit Israel und Schweden, mit herrlichen Toren von diesem Herrn Andreas Herzog. Was kann ich dich noch fragen? Ja, was so ein Riesenverein, da gibt es eine Homepage. Fällt dir in dein Ressort in Wahrheit irgendwie, in deine Zuständigkeit?
Also ich sage immer, alle Medien gehören in das Ressort von zum Großteil von meinem Team. Also ich sage jetzt vor allem, was das Inhaltliche betrifft, nicht das Technische. Und da haben wir ein bisschen Nachholbedarf, was die digitale Welt betrifft. Da hat es einfach in den vergangenen Jahren eine Unternehmensentscheidung gegeben, dass man da mal das Geld woanders einsetzt, was ja durchaus legitim und okay ist. Aber Homepage, App, soziale Medien, da habe ich einen jungen Kollegen, der sozusagen der Head of digitale Medien ist bei uns, gehört genauso dazu wie Stadionzeitung, Clubmagazin, das wir jetzt allerdings aus diversen Gründen als E-Paper anbieten, aber ist nicht weniger Arbeit dadurch.
Kenne ich, ja.
Ja, also sprich alles, was als Medium interpretiert werden kann, fällt mit in meinem Verantwortungsbereich, so ist es.
Du sitzt jetzt mir gegenüber in einem Rapid-Label, Stichwort Merch. Riesenthema, glaube ich, bei so einem Brand, oder?
Natürlich, also Fanartikel, Merchandising ist auch eine wichtige Säule, um einfach Umsatz und damit Geld zu lukrieren. Wann zulässig ausschauen, wie das ich dir tragen darf. Ich hoffe, es gefällt
dir auch. Attraktiv, absolut, also natürlich.
In dem Fall vom Ausrüster Puma. Ja. Aber wir haben auch sehr viele No-Brands. Ja, da gibt's ein super kreatives Team, das sich da was einfallen lässt. Und wir haben mittlerweile 3 Standorte am Fanshops. 2 in Wien, einen in St. Pölten, einen Online-Shop und das ist natürlich ein ganz wichtiges Instrument, auch um auch präsent zu sein, nämlich wenn du lässige Sachen anbietest, ziehen es die Leute auch in der Freizeit an und nicht nur im Stadion und das ist nicht so verkehrt, wenn man da tolle Sachen anbietet.
Na klar, und das ist auch schön, wenn man sich immer wieder sieht, dass sich die Fans solidarisieren mit der Marke und die bei jeder Gelegenheit auch gerne zeigen, dass sie einer oder eine von euch sind.
Ja, also wenn ich da kurz einhaken darf, ist auch Merchandising, es hat zwar einen mehr als unerfreulichen Anlass gehabt, aber wenn ich mich nur erinnert, der erste Lockdown, als kam bei Corona und der bei uns zuständige Kollege für das Merchandising, Clemens, ruft mir an und sagt, was ich davon halte, so quasi Rapid-Masken und so weiter. Und gesagt, da kann man ja kein Geschäft damit machen und da war noch keine Maskenpflicht auch.
Das Einzige, mit dem man Geschäft machen hat können damals, oder?
Zu dem Zeitpunkt war aber noch keine Maskenpflicht verschrieben. Okay. Und dann überlegt und der hat dann schon geschaut, wo kann man das bestellen, wer kann das liefern. Dann kam die Maskenpflicht und gesagt, okay, probieren wir das einmal. Vielleicht gibt es halt jemanden, der es möchte. Man muss es jetzt tragen. Und das ist dann so durch die Decke gegangen, explodiert. Es war dann eine 6-stellige Anzahl an verkauften Masken mit verschiedenen Rapid Designs und das war dann auch bei den wenigen Einkäufen, die wir gemacht haben, schon immer sehr lustig, wenn man beim Supermarkt war und dann sieht man auf einmal 5 andere Leute, die Rapid Masken oder in der U-Bahn. Das war schon eine der angenehmen Seiten, der weniger angenehmen Seiten von dieser etwas mühsamen Zeit.
Die war wirklich mühsam und ich bin froh, dass ihr keinen PCR-Test auf Rapid-Basis da gemacht habt, dann letztendlich. Eine Frage habe ich noch. Die Spieler selbst in ihrer eigenen Arbeit, was ihre Figurenzeichnung auf Social Media und so, da habt ihr Guidelines, nehme ich an, oder?
Ja.
Was die dürfen und was sie nicht dürfen.
Ja, gibt es relativ klar festgesetzte Regeln. Das hat vor allem kommerzielle Hintergründe, aber ich muss sagen, wir haben da immer eine in den letzten Jahren und da jetzt so sehr professionell tätige Spieler, dass es den einen oder anderen Ausreißer mal gibt. Das ist einfach bei jungen Menschen so. Ja. Das ist gar nicht zu verhindern und soll vielleicht auch gar nicht verhindert werden. Und wir versuchen auch hier die Spieler halt auch zu unterstützen, wenn man da Support geben kann, dass sie nicht, also zu sensibilisieren oder Bewusstsein zu schaffen, bevor es dann nicht wirklich hundertprozentig sicher ist, ob das jetzt gescheit ist, was du da jetzt gerade posten möchtest, dann frag gerne nach bei einem Kollegen oder Kollegin von mir. Und haben da Gott sei Dank in den letzten Jahren großteils verschont gewesen von zu großen Blödheiten. Das verfolgt man natürlich dann in unserem Job, wie das bei manch großen Vereinen oft wirklich nach hinten wir losgeht.
Kein großer Fall über die letzten Jahre. Siehst du, da ruft gleich einer an und will mir einen Fall schildern. In den letzten Jahren kein Fall bekannt gewesen eigentlich. Aber generationenübergreifender Club mit einer riesigen Rapid-Familie. Ich durfte mal bei einer Feier für einen Andi Marek da sein. Da waren lauter Rapidler aus verschiedensten Generationen unter Toni Polster. Ich habe so lachen. Der ist überall willkommen, oder? Irgendwie.
Ich glaube, der Toni Polster ist tatsächlich einer der ganz, ganz wenigen Spieler, der nicht bei Rapid gespielt hat und zu seinem Abschied richtig abgefeiert wurde. Ich weiß es, nicht nur einmal hat er mir es erzählt, er hat sich damals wirklich gefreut. Das war sein letztes Spiel in Österreich oder in Wien. Der Block West hat er transparent gespannt, trotz zweimal Violett.
Da ruft er gleich an.
Genau.
Ja, Toni bedankt sich.
Ja, Toni hat damals, die haben dem Toni Polster dann ein Transparent gewidmet mit trotz zweimal Violett, Respekt Toni. Und das ist schon sehr, sehr außergewöhnlich. Ähnliches ist mir jetzt nur in Erinnerung beim letzten Spiel von unserem Rekordspieler, Jan-Kapitän Steffen Hofmann in Graz, wo dann die Sturmfans ihm mit einem Transparent Respekt gezollt haben.
Und das ist irgendwie ein Privileg der ganz Großen, die man einfach auch, ja, Fußballgott kommt ja nicht von irgendwo. Ja, ganz kurz noch zum aktuellen Sportlichen. Die Mannschaft macht Freude, alles subjektiv von mir und von ein paar Jugendlichen, mit denen ich schaue. Die Rapid-Viertelstunde ist ein bisschen umgekehrt, weil man späte Tore kriegt, die wehtun, weil man als bessere Mannschaft anstatt drei plötzlich nur einen Punkt macht oder vielleicht sogar verliert. Wie siehst du das?
Gebt dir recht, weil das wirklich am meisten wehtut, wenn man eigentlich sicher gewonnenes Spiel noch in der letzten Sekunde, wie es zweimal in der Liga war, wirklich verschenkt, herschenkt und auch im Europacup in Florenz in der letzten Minute halt einen Elfer bekommt, wo man halt nur diskutieren kann, ob es einer war.
Ich kann ja sagen, es war keiner.
Bin mir auch sicher, aber Schiri entscheidet halt und nicht wir beide. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen mit der umgekehrten Rapid-Viertelstunde. Also wir haben jetzt, glaube ich, dann gibt es ja immer so Daten, wo dann die Trainer und Sportwissenschaftler zugreifen können. Wir haben jetzt eine wirklich sehr, sehr fitte Mannschaft, waren selbst im letzten Jahr meines Wissens einer jener Clubs in der Liga, der in der letzten Viertelstunde, die Rapid-Viertelstunde, tatsächlich ganz vorne dabei war. Und hoffen wir mal, dass es für diese Saison die drei Partien jetzt waren, wo wir Punkte verloren haben und dann künftig wieder in der Rapid-Viertelstunde entweder schon alles erledigt haben oder hatten oder dann noch entscheiden.
Jetzt muss ich mich ja selbst korrigieren. Es ist ja eigentlich nicht die Rapid-Viertelstunde 75 bis 90, sondern die Nachspielzeit. Das ist ja, das geht ja nicht. Letzte Frage an einen Oberösterreicher und ich hoffe, du verzeihst sie mir. Wir senden am Samstag und nehmen zwei Tage vorher am Donnerstag auf. LASK gegen Liverpool. Was glaubst du?
Ich glaube, rational natürlich ein Sieg von Liverpool und ich muss gestehen, meine internationalen Fußballsympathien sind ein bisschen bei den Reds. Ja. Wenn man im österreichischen Fußball tätig ist, hofft man aber natürlich immer, dass die heimische Mannschaft möglichst viele Punkte macht. Da hilft uns nämlich dann allen auch für den Koeffizienten. Der LASK hat eine irrsinnig starke Truppe, hat ein super neues Stadion. Mit der Euphorie der ersten Runde, ja, vielleicht gelingt die Riesensensation. Tippe aber eher auf einen Auswärtssieg der Elf vom Jürgen Klopp.
Wenn die Folge gesendet wird, dann werden wir es schon wissen. Lieber Peter, es war mir ein Volksfest. Rapid weiterhin die Daumen gedrückt, ich kann das sagen. Da muss ich nicht neutral sein im Sportbereich. Bin Rapid-Fan, schön, dass du da warst. Alles Gute und an euch da draußen. Bin sicher, war einiges Lässiges dabei. Und tschüss mal von meiner Seite.
Und auch ich danke. Ich hoffe, es war nicht ganz langweilig. Und ich hoffe, dass auch viele dann einmal, die das noch nicht tun, einmal zu Rapid nach Hütteldorf schauen.
Das kann ich nur empfehlen und mir hat es taugt und das ist auch ein Aspekt. Ne? Genau.
Tschüss. Wunderbar. Danke.